Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend.
Liebe Zuschauer daheim, im Ausland, im Inland, Sie haben gemerkt am Applaus, am Temperament, wir sind wieder in Kiel.
Guten Abend. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, liebe Gäste, hier in München im Studio des Zweiten Deutschen Fernsehens.
Ja, Sie sind schon ganz richtig hier, meine Damen und Herren, im Deutschlandfunk in der Sendung Lebenszeit. Andreas Stopp begrüßt Sie am Mikrofon und der eine oder andere mag da ganz wehmütig werden, wenn er diese Klänge, die wir Ihnen gerade eingespielt haben, einen hören wir da gerade noch, der Kommissar, wenn wir die Ihnen vorspielen, denn sie stammen aus einer anderen Zeit und aus der und über die wollen wir heute reden. Radio und Fernsehen im Wandel haben Massenmedien womöglich bald ausgedient, also die guten alten Massenmedien. Ich stelle Ihnen aber an dieser Stelle sofort meine beiden Gäste vor, denn ohne die geht es heute nicht, ehe ich Sie, meine Damen und Herren, einlade, uns anzurufen oder uns zu schreiben und Ihr Wissen, Ihre Beobachtungen, Ihre Anmerkungen mit in die Sendung zu geben. Frau Professor Dr. Wiebke Losen, Sie können mich hören.
Ich kann Sie hören, Herr Stopp. Guten Morgen.
Frau Losen, guten Morgen. Frau Losen arbeitet am Leibniz-Institut für Medienforschung. Dort betreibt sie Journalismusforschung. Hans-Bredow-Institut in Hamburg, Professorin auch der Uni Hamburg. Und Frau Losen, wir gehen gleich mal rüber zu Professor Dr. Hermann Rothermund, den ich ebenso begrüße. Hallo, Herr Rothermund.
Guten Morgen, Herr Stopp.
Er betreibt vorrangig den Forschungsschwerpunkt Medienwandel. Professor Rothermund war Professor für Medienwissenschaft in Köln bis 2013 und bis 2016 Gastprofessor in Lüneburg. Und Herr Professor Rothermund, Sie haben diesen ganzen Medienwandel erlebt. Ich darf dazu sagen, Geburtsjahrgang 1949, ehe wir auf Ihr Buch zu sprechen kommen, weswegen wir Sie heute eingeladen haben. Was Sie da gerade gehört haben, mit welchen Gefühlen haben Sie das ein oder andere A, erkannt und zweitens begleitet mit Ihren Gefühlen?
Erkannt habe ich im Prinzip die meisten Anteile dieses Potpourris. Ich weiß, wo Sie damit eigentlich hinaus wollen, nämlich so auf das Gemeinschaftserlebnis, das angeblich mit den Massenmedien in den 60er, 70er Jahren eben noch intensiv verbunden war. Aber ich möchte gleich schon darauf hinweisen, dieses Gemeinschaftserlebnis ist ja nur so eine Zuschreibung. Das Erlebnis fand ja statt, vereinzelt in den einzelnen Wohnzimmern und Küchen der angeschlossenen Haushalte. Und es fand nicht statt auf dem Marktplatz. Mhm. Ja, also Massenmedien sind keine Tribüne auf einem Marktplatz, wo viele Leute untereinander sich gleichzeitig und spontan verständigen können, sondern Massenmedien haben immer schon das getan, was heute den Internetmedien sozusagen vorgeworfen wird. Sie haben das Publikum partikularisiert
aber
ideell irgendwie zusammengeführt.
Ja, Herr Rothermund, wenn aber die halbe Nation am Samstagabend einer wird gewinnen, geschaut hat und dann wurde dann in den Betrieben, an der Arbeitsstelle, in den Schulen oder so weiter am Montag drüber diskutiert. War das nicht etwas sehr Einendes?
Das war sicher ein Effekt, dass also eine Kommunikation nach der Sendung stattgefunden hat, dass sozusagen auch eine Orientierung gegeben wurde und auch wird. Die Massenmedien existieren ja noch, auch wenn ihre Relevanz nachzulassen begonnen hat. Selbstverständlich gibt es diesen Orientierungseffekt. Aber wie nachhaltig ist...
Ja. Das ist ja, Stichwort Gemeinschaftserlebnis, da wollte ich noch mal kurz was dazu sagen, gerne. Ja. Weil also Gemeinschaftserlebnis gab es ja schon oder gibt es ja nach wie vor in den Wohnzimmern oder wo auch immer Medien heutzutage konsumiert werden, wenn man auch gemeinsam sich diese Sendung anschaut. Ich sage mal, also internes und externes Gemeinschaftserlebnis, wenn man so vielleicht mal sagen will. Also das Publikum da draußen, das sich gemeinsam linear eine Sendung anschaut und die Gruppe, die Gemeinschaft, die Familie, die Freunde oder was auch immer, die sich gemeinsam eine Sendung anschauen. Und das sind ja unterschiedliche Arten von Vergemeinschaft oder Gemeinschaftsbildung, die man da beobachten kann und die auch immer noch meiner Beobachtung nach eine Rolle spielen bei Mediennutzung.
Ja, dem stimme ich auch zu. Wobei, wenn man sich heutige Wohnzimmer und Familien ansieht, möglicherweise der Fernseher läuft, aber pro Familienmitglied ein weiteres digitales Gerät eingeschaltet ist und benutzt wird. Ja. Das heißt also auch...
Genau, das schaffen nur noch wenige Sendungen. Ja.
Ja. Bitte.
Ich muss vielleicht den Hörerinnen und Hörern erklären, wir sitzen leider, Sie wissen aus welchen Gründen, ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen, wir sitzen nicht zusammen, können uns daher nicht anschauen und die Bälle sozusagen nonverbal übergeben. Daher fallen wir uns das ein oder andere Mal ins Wort, aber das ist nicht schlimm. Wichtig ist, meine Damen und Herren, dass Sie gut folgen können und Professor Rothermund und Frau Professor Losen, jederzeit haben Sie beide die Möglichkeit, sich einzuschalten. Wir wollen reden über Radio und Fernsehen im Wandel. Worauf bezieht sich dieser Wandel, wohin steuert dieser Wandel? Und wir haben gerade schon begonnen, damit ein bisschen freizulegen, was waren das denn damals für Massenmedien und welche Aufgaben hatten sie? Ich darf vielleicht den Hörer Ulrich Herzau aus Berlin zitieren. Er hat uns schon heute früh geschrieben. Er sagt, ich lese morgens gerne eine Zeitung, die noch richtige Seiten aus Papier hat und gucke ausschließlich lineares Fernsehen. Wahrscheinlich gehöre ich damit zu einer aussterbenden Art. Frau Losen, gehört dazu einer aussterbenden Art?
Nein, keineswegs. Wir reden ja in der Tat immer gerne und viel vom Ende der Massenmedien. Und Sie haben, Herr Stopp, ja auch gerade sehr in der Vergangenheitsform darüber geredet. Aber aus der Mediennutzungsforschung wissen wir eben auch, dass vor allen Dingen das lineare Fernsehen bei Nachrichtennutzung jetzt, das ist so die Forschung, wo wir uns schwerpunktmäßig drauf konzentrieren, am Leibniz-Institut für Medienforschung, also ich sag mal, was mit Journalismus und Nachrichten und so weiter zu tun hat, da spielt das lineare Fernsehen als Zugang zu Informationen nach wie vor in Deutschland bei den meisten Mediennutzenden eine sehr große Rolle.
Hat sich das durch die Pandemie verstärkt, also das Nutzungsverhalten in der Pandemie, hat das einen Einfluss gehabt?
Ja, und wir kommen sicherlich ja noch dazu, ein bisschen so begrifflich zu sortieren, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Massenmedien reden? So, ne? Meinen wir da Medien als Verbreitungswege oder Institutionen, das, was wir so klassisches Nachrichten und Fernsehen und so weiter darunter verstehen, oder was meinen wir darunter? Aber jetzt mal sagen, so die Zuwendung zu den klassischen Medienangeboten, die ist in der Pandemie noch mal wichtiger geworden. Ganz, ganz deutlich.
Also es trifft nicht zu, es trifft nicht zu oder weniger zu, dass man so ein Fluchtverhalten feststellen konnte, raus aus dem etablierten TV und rein in Netflix und Co. während der Pandemie?
Das mag jetzt für, also natürlich sind auch Netflix-Abos, genau, Netflix-Abos sind natürlich auch wichtiger, weil die Menschen mehr Freizeit hatten und haben oder auch vielleicht mehr Zerstreuung nötig war. Da sind wir ja dann im Unterhaltungsbereich. Ja. Ne?
Herr Rothermund, also, das bedeutet aber auch, dass wir insgesamt in der Gesellschaft mehr Zeit aufwenden zurzeit für Medienkonsum. Stimmt das?
Ja, ganz, ganz deutlich. Das wächst erstaunlich in den letzten 10 Jahren. Jedenfalls hat es diese Bewegung gegeben, dass die Mediennutzungs- oder Konsumzeit noch angewachsen ist. Und inzwischen merkt man aber, dass da so eine Grenze erreicht ist und dass es dann doch um eine Art Umverteilung der Zeitmasse geht. Ich wollte nur zu dem Hörerbeitrag noch sagen, nicht aussterbende Art in meinen Augen, aber Echokammer. Ja? Das heißt, Information ausschließlich so aus einem einzigen Topf und nicht aus der Vielfalt der kommunikativen Angebote, die es im Netz gibt. Das könnte auch einen Isolierungseffekt mit sich bringen. Also sage ich mal so ein bisschen provokativ dazu. Und mehr Nutzung von Massenmedien, also besonders auch öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen schon, aber Forsa-Umfrage letzte Woche deutlich weniger Vertrauen ins Fernsehen als vorher. Ja, also die Massenmedien, Zeitung, Radio, Fernsehen nehmen im Vertrauenspanel, das es da gegeben hat, deutlich ab.
Und vor diesem Hintergrund haben Sie, Professor Rothermund, auch das Buch geschrieben, das ich hier vor mir liegen habe. Es trägt den Titel Nach dem Rundfunk. Jetzt werden wir gleich dann mal klären, was das für ein Begriff ist, der Rundfunkbegriff. Untertitel Die Transformation eines Massenmediums zum Online-Medium. Sie selbst haben ja eine lange Epoche den Medienwandel erlebt, ihn auch mitgestaltet in verschiedenen Positionen, auch innerhalb der Massenmedien, über die wir auch reden, ARD und ZDF. Ich möchte aber zunächst unsere Hörerinnen und Hörer einladen, hier anzurufen bei uns im Deutschlandfunk und vielleicht geben Sie uns Ihre Einschätzung zum Thema mit an. Wie beurteilen Sie denn die Situation der großen Massenmedien ARD und ZDF und die öffentlich-rechtlichen Radioprogramme zurzeit? Spielt es in Ihrem Medienkonsum eine Rolle? Welche, wie groß und wie sehen Sie den Weg dieser Medien in der digitalen Zukunft, die ja schon lange begonnen hat? Und wenn Sie da ein wenig in die Zukunft schauen, für sich persönlich, rufen Sie uns an 00800 4464 4464, das ist die kostenfreie Telefonnummer für Sie, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne Ihre Telefonnummer angeben, sodass wir Sie zurück anrufen könnten. Professor Rothermund, Rundfunk, das ist ein Begriff, das kann ich mich noch aus meiner Studienzeit erinnern, der oftmals falsch gebraucht wurde. Bringen Sie ein wenig Licht. Was bezeichnen wir als Rundfunk?
Rundfunk ist Radio und Fernsehen. Es ist ein Oberbegriff, der letztlich so aus der Technikgeschichte der 1920er Jahre und aus der rechtlichen Festlegung auf einen Begriff, den die Rundfunkgesetzgebung geschaffen hat, stammt. Also Rundfunk wird häufig so mit Radio identifiziert, aber Rundfunk ist eben so der auch verfassungsrechtliche Oberbegriff für diese audiovisuellen Massenmedien.
Da kommt ja auch dann das Definitionsproblem dann her, was machen wir mit den neu hinzugekommenen Online-Medien? Fallen die auch unter den Rundfunkbegriff?
Genau, das ist eins der Probleme, dass verfassungsrechtlich sozusagen diese neuen Medien dann zu den vorhandenen hinzusortiert werden müssen oder eine neue verfassungsrechtliche Kategorie erfunden werden müsste, um denen einen eigenen Platz zu geben. Man hat sich also bisher für die erste Lösung entschieden, oft auch zum Nachteil notwendiger Anpassungen, wenn Netzmedien nur als eine Art Wurmfortsatz der Rundfunkmedien anerkannt werden, kommt man möglicherweise mit der dynamischen Entwicklung, die stattfindet, nicht mehr mit.
Wir wollen es heute in der Sendung ein wenig mehr von uns als Rezipienten, als Konsumenten, als Medienkonsumenten und Rezipienten betrachten. Welche Funktionen haben Massenmedien? Da brauchen wir aber auch noch die Definition dieses Begriffes Massenmedium. Ich glaube, ein junger Mensch kann damit sehr wenig anfangen. Frau Losen, vielleicht können Sie da uns helfen, ein Massenmedium der klassischen Art oder wie wir es heute kennen. Was wäre das denn?
Ich habe es ja versucht, eben schon so ein bisschen anzusprechen. Wenn wir so über Medien und Massenmedien reden, meinen wir oft ganz unterschiedliche Dinge. Mal ist mehr so dieser technische Verbreitungsweg angesprochen. Und ein Kriterium für Massenkommunikation ist, wendet sich an ein anonymes oder disperses, unüberschaubares Publikum beispielsweise. Oder auch, es gibt unterschiedliche Definitionen, wie Sie sich natürlich vorstellen können, ist ja immer so in der Wissenschaft. Oder auch, es gibt keine oder nur eingeschränkte Möglichkeiten der Interaktion zwischen Sender und Empfänger. Also, dass man versucht hat, in so Definitionsannäherungen Massenkommunikation stark von Individualkommunikation beispielsweise zu unterscheiden. Wenn wir jetzt heute oder auch in anderen Kontexten so über Massenmedien und Medien reden, meinen wir ganz oft eben auch Medien als Institution. Also Sie haben gerade schon gesagt, öffentlich-rechtliche Medien, ne, die wir an massenmediale Verbreitung gekoppelt haben oder die vor allen Dingen an massenmediale Verbreitung gekoppelt waren. Also wie Zeitungen, wie Radio, wie Fernsehen. Und durch Digitalisierung und auch die Verlängerung der Angebote ins Netz, das hat Herr Rotermund ja gerade schon gesagt, kommen diese ganzen Begriffe und Kategorien durcheinander. Ich würde durchaus sagen, dass wir auch im Internet massenmediale, also Angebote mit massenmedialem Charakter haben, die ähnlich funktionieren. Also das wäre ja auch seltsam, wenn plötzlich die Angebote, die im Fernsehen ausgestrahlt sind, als Massenmedium gelten. Diese Form und wenn man sie dann übers Netz konsumiert, das dann nicht mehr sind. Also in der Nutzungspraxis macht das dann häufig keinen Unterschied.
Ja, aber es gibt doch noch Unterschiede in der Zuschauer-, Hörer- oder Rezipientenzahl. Ist nicht lineares Fernsehen der Anzahl der Menschen, die es erreicht, nach wie vor überlegen?
Ja, in der Tat. Also es kommt, wie gesagt, es kommt sehr stark auf die Angebote an. Ich habe ja gerade schon gesagt, also dass bei Nachrichten so der Zugang übers lineare Fernsehen nach wie vor also sehr, sehr hoch ist und sehr, sehr wichtig ist. Und Linearität, alle schauen zum gleichen Zeitpunkt etwas, was ausgestrahlt wird, mag ja auch ein Kriterium von massenmedialer Verbreitung sein. Ist aber bei Zeitungen beispielsweise nicht der Fall. Ja? Mhm. Also wenn man da sagt, auch die werden heute anders distribuiert, die Inhalte als früher, ist es ja auch nicht so, dass da die Inhalte alle immer zur gleichen Zeit konsumiert wurden.
Frau Losen, Monika Oedeke meldet sich aus Südheide. Frau Oedeke?
Ja, hallo, moin.
Was möchten Sie beitragen?
Ich gehöre zu den Dinos, ich bin Jahrgang 52, bin mit dem Radio aufgewachsen, liebe das Radio, sozusagen Herzchen an euch. Und dieses, was ich jetzt als über die Jahre verbreitetes Nudging wahrnehme, hier ein kleiner Schubser, da ein kleiner Schubser, immer mehr in Richtung Internet, ihr könnt doch streamen, kauft euch doch ein Smartphone und also nee, nicht mein Ding. Und ich muss sagen, GAFA, die großen GAFA boykottiere ich so gut ich kann. Das Radio ist immer noch mein Lieblingsmedium. Und ich habe mir über die Jahre eine ganz gute Sammlung an Musik-CDs und an Film-DVDs zugelegt. Habe mit Freude festgestellt, dass mein Fernseher, das ist kein Smart-Fernseher, dass der auch zwei öffentlich-rechtliche französische Sender kriegt, nämlich France 3 und France 5. Ich kann also auch mal ausweichen. Also wenn das immer mehr in Richtung Internet geht, nee, muss ich nicht haben.
Frau Oedeke, haben Sie denn weniger Gesprächsmöglichkeiten mit Nachbarn, Freunden, Bekannten, wenn Sie feststellen, dass viele Menschen Richtung Online gepusht werden? Stellen Sie fest, dass jeder da irgendwie ein anderes Medium konsumiert und man gar keine gemeinsame Gesprächsbasis mehr hat?
Nee, das könnte ich so nicht ganz sagen. Also so viele Austauschmöglichkeiten zu diesem Thema haben wir auch nicht. Aber ich habe es gestern Abend erstmal wieder bei dem Krimi Nord-Nord-Mord gesehen. Wir haben zwischendurch gesimst und haben uns köstlich amüsiert über den Film. Das ist so ein Vergnügen.
Ja, das wird Wasser auf die Mühlen von Herrn Rotermund wahrscheinlich sein. Das ist doch das Medienverhalten, was man, wie kann ich es jetzt sagen, als modern bezeichnet. Man konsumiert einen Kanal, aber macht gleichzeitig digital noch was anderes.
Ja, wir haben gesimst. Wie gesagt, ich habe kein Smartphone, ich habe ein Dumbphone.
Okay, Herr Rotermund.
Ja, ich hab dieses Nutzerverhalten ja schon vorhin angesprochen. Wobei also diese Art Second Screen, dass man also das Telefon oder ein anderes digitales Gerät so als Kommentarmedium zum laufenden Programm benutzt, in meinen Augen auch schon so ein bisschen in die Dinosaurierzeit gehört. Sehr viel häufiger wird sein, dass einfach etwas anderes gemacht wird und dass das Verhältnis erster und zweiter Bildschirm auch in der Relevanz sich oft umdreht. Das heißt, das Relevanteste ist das Ding, was ich in der Hand habe. Dem bin ich viel mehr zugewandt, viel aktiver zugewandt, als dem Fernseher, der da im Hintergrund immer weiterläuft. Also diese Beobachtung gibt es in der Medienforschung eben auch.
Frau Lusen?
Ja, ich finde es halt auch wichtig, dass wir auf die, ich sag mal, die Nutzungsmodi, also die verschiedenen Arten, wie Medien genutzt werden, schauen. Und die Technologien haben sich verändert, das ist ja gar keine Frage, das würde ja überhaupt gar keiner bestreiten. Trotzdem hören wir ja auch gerade, was die Hörerin gerade beschrieben hat, verschiedene Praktiken der Mediennutzung daraus. Man macht was nebenbei, das ist ja auch nichts Neues. Meine Mutter hat dann immer gebügelt, während sie Radio gehört hat oder andere Sachen gemacht. Oder das machen wir heute auch immer noch.
Ne? Unsere Nachrichten kommen, da sind Sie ja das gewohnt, dass wir im Deutschlandfunk verlässlich Sie versorgen mit dem Neuesten. Ganz kurz, Frau Oedeke, gäbe es ARD und ZDF nicht, Sie haben gestern ARD um 20.15 Uhr in der Primetime geschaut, würde Ihnen was fehlen?
Ja, auf jeden Fall.
Was denn?
Die Bandbreite, die Zuverlässigkeit. Also ich möchte nicht darauf angewiesen sein, alles nur noch in der Mediathek gucken zu können. Dann muss ich mich nämlich für meinen Computer setzen. Ich versuche, die Medien auseinanderzuhalten. Okay. Und Fernsehen ist halt im Wohnzimmer. Da kann ich dann auch mal eine DVD einlegen.
Frau Oedeke, die Nachrichten kommen, wir diskutieren gleich weiter.
Die Nerven liegen blank auf der Insel. Das Brexit-Drama schlägt hohe Wellen. Die zeigt Ihnen das Auslandsjournal heute auch in Portugal.
Zwei junge Frauen trainieren auf Floßführerin. Und ich bin teils Ballast, teils erschreckter Tourist in den Stromschnellen des Colorado-Flusses.
Das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend zu Plus Minus aus Köln.
Ja, vielleicht haben Sie einige dieser Sendungen, deren Kennungen wir eingespielt haben, wiedererkannt. Das Auslandsjournal, dann hörten wir Gerd Ruge, wie er aus den USA, Colorado, berichtete. Weltspiegel, das aktuelle Sportstudio, heute Journal Terra X und gerade am Schluss Plus Minus. Wir sprechen heute in der Lebenszeit über Radio und Fernsehen im Wandel. Haben Massenmedien bald ausgedient? Professor Rotermund, der zu Gast in der Runde ist, muss uns gleich noch sagen, etwas zur Unterscheidung zwischen Massenmedien und Netzmedien. Barbara Lange hat sich gemeldet per Mail. Sie weist darauf hin, auf meine erste Frage, welche Formate der Unterhaltungssendungen der Öffentlich-Rechtlichen Sie wiedererkannt hätten. Nein, habe ich nicht, gar nichts, weil mein Lagerfeuer, meine Gesellschaft, mein Arbeitsplatz nicht westlich der Elbe gelegen waren und sind. Wir leben jetzt seit über 30 Jahren in einem Land, aber das Framing der Sendung ist leider wieder mal westdeutsch, nicht gesamtdeutsch. Aber Frau Lohsen, da haben wir doch schon das Problem. Reden wir hier zu westdeutsch?
Das ist ein ganz guter Hinweis in der Tat, der da von der Hörerin kommt, der mir jetzt als in Westdeutschland geboren und sozialisiert nicht so ohne weiteres jetzt aufgefallen wäre. Mhm. Da haben wir zum Teil in der Tat einen blinden Fleck. Ich finde das einen wichtigen Punkt. Mhm.
Professor Rothermund.
Ja, es gibt noch einen anderen, wenn ich kurz einwerfen darf. Es gibt noch einen anderen fehlenden Punkt, nämlich Werbung. Ich denke, Werbung ist ein sehr sozialisierender Faktor, den Massenmedien eben auch als Inhalt haben und nicht nur als Finanzierungsmittel.
Ja.
In der Tat, meine Tochter, die ist 14 und die guckt auf YouTube alte Werbespots. Also aus der Zeit, als ich Kind war. Ich weiß nicht, wie sie da drauf gekommen ist tatsächlich. Aber das ist ganz interessant. Zum Teil gucke ich mir die dann auch nochmal mit an.
Ja, das können ja viele.
Also diese alten Inhalte kommen auch wieder hoch, ne?
Viele Ältere, für die mag das Kult sein, die dann eben diese Werbeflächen dann auch mit Begeisterung gesehen haben. Auf der anderen Seite ist ja genau das, was viele Menschen dann auch am privatwirtschaftlich organisierten Fernsehen dann stört, wenn an der spannendsten Stelle des Filmes dann die Werbepause dann kommt. Matt Enoch schreibt uns, weiß nicht woher, ich konsumiere seit Einführung des iPads alles, Fernsehen, Radio, Music-Apps und so weiter, ausschließlich auf dem iPad. Herr Rothermund, jetzt, der ist also ein Mensch, dieser Matt Enoch, der voll auf den Zug der Online-Medien aufgesprungen ist, aber er hat offenbar auch das gute alte Fernsehen, das lineare Fernsehen damit drauf auf seinem iPad.
Ja, das ist sozusagen die Bestätigung einer medientheoretischen Einsicht von McLuhan, dass die Inhalte der neuen Medien die alten Medien sind. Also die alten Medien werden zu Inhalten der neuen. Sie gehen sozusagen nicht verloren, aber sie verändern ihre Gestalt und vor allem auch ihre Relevanz. Und wenn man Massenmedien und Netzmedien jetzt voneinander absetzen möchte, dann ist der entscheidende Punkt in meinen Augen, dass Netzmedien eben unmittelbar kommunikative Funktionen haben. Also das, wenn man sich die Gesellschaft vorstellt, die ist sozusagen eine Kommunikationsgemeinschaft, in der permanent Geplauder und Konversation stattfindet. Und die Massenmedien haben eine Chance, in dieses fortlaufende Gespräch, das in der Gesellschaft stattfindet, sozusagen hineinzuwirken und dort Resonanz zu erzeugen. Oder auch eben nicht. Und das kann man messen, quantitativ. Mhm. Während die Internetmedien sind eine permanent kommunizierende Form, an der sich alle eben auch aktiv beteiligen können. Und das Ideal ist eben das, dass die Medien, also auch die Massenmedien, wenn sie künftig noch eine Rolle spielen wollen in der Gesellschaft, also in dieser Kommunikationsgemeinschaft, dass sie sich eben beteiligen an diesem permanenten Gespräch und diese Haltung aufgeben. Wir wirken von außen hinein, wir werfen da sozusagen einen Stein ins Wasser und schauen mal, welche Wellen er schlägt.
Herr Rothermund, verzeihen Sie, dass Sie unterbrechen. Manfred Walter, Hörer, wartet darauf, dass er das Seine beitragen kann in dieser Sendung. Hallo, Herr Walter.
Ja, ich bedanke mich. Sehr interessante Sendung.
Bin gespannt, was Sie jetzt sagen, denn das ständige Geplauder ist wahrscheinlich nicht Ihres. Sie erwarten was anderes von den Medien.
Richtig. Also, ich ist gerade schon ein bisschen angesprochen worden, ich erwarte von den Medien Vertrauen in die Nachricht, Plaudereien und so, Quellennachweise, Anonymität. Wenn eine Meinung dazu geäußert wird, das stört mich wahnsinnig in den Massenmedien, in den modernen, die ihren Vorteil haben. Ich will das nicht verteufeln, aber das Internet, die modernen Medien sind also auch wunderbar in der Recherche. Also da gibt es ganz tolle Dinge. Aber es gibt auch andere Dinge. Und das ist mir wichtig, gerade Ihnen als Rundfunk, weil ich bin ein ganz auch großer Fan, ist auch schon erwähnt worden, den Nachrichten übers Radio. Für mich ist da dabei wichtig, dass es öffentlich-rechtlich ist, dass diese Nachrichtensender, WDR und wie sie alle heißen, unabhängig sind, dass ich ein großes Vertrauen in ihre Nachricht, dass ich die rein interpretieren kann. Weil ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit, solche Dinge zu machen. Das ist auch ein Nachteil der modernen Medien. Da müssten sie ja ständig an ihrem Handy rumspielen. Das machen ja viele und verlieren dann dadurch, ich sage mal, fürs andere Leben wichtige Zeit. Nein, also noch einmal, das Vertrauen in die Nachrichten ist ganz wichtig. Mhm. Und da vertraue ich den Presseagenturen. Und hier ist auch wieder der Punkt für mich wichtig, die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen. Die muss auf eine gute Basis gestellt werden und das ist also auch wieder ganz wichtig. Dann
Herr Walter, lass mal an der Stelle, Herr Walter, wenn Sie kurz, ich möchte Sie mit Frau Professor Wiebke Losen vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut Hamburg zusammenbringen. Das, was der Hörer, Herr Walter, da anspricht, Frau Losen, dieser Begriff des Vertrauens, wo finden wir den und wie wichtig ist er?
Ja, also Herr Walter, Sie sprechen da ganz viele wichtige Punkte an und wir haben vorhin auch schon mal über Vertrauen gesprochen. Also eine Sache ist mir wichtig, wenn wir darüber reden, über Vertrauen in Medien, wird auch in den Medien immer wieder gesagt, dass Vertrauen in Medien sinke. Das Vertrauen in Medien, soweit man das mit Umfragen messen kann, das muss man natürlich auch dazu sagen, ist im letzten Jahr gestiegen in Deutschland. Ja, das Vertrauen in Medien ist gestiegen. Das hat auch etwas mit der Corona-Pandemie und der Zuwendung zu den etablierten Medien und die Angewiesenheit, das Angewiesensein auf verlässliche Quellen und Nachrichten, so wie Sie das auch gerade beschrieben haben, zu tun. Und das sieht man eben in Krisenzeiten ganz besonders oder in Zeiten von Wahlkampf oder so weiter, wo das Informationsbedürfnis hoch ist. Und auch dieser Punkt mit dem, was Sie angesprochen haben, so viel Zeit hat man gar nicht. Also man nimmt als Mediennutzender eine professionelle Leistung in Anspruch, ist auch etwas, was Sie mit der Mehrheit der Bevölkerung, so man das aus Befragungen weiß, teilen. Diese Erwartungshaltung ist sehr stark ausgeprägt, wenn es um die Nutzung von Nachrichten in den Medien geht.
Ja, darf ich da was dazu sagen noch, was mir zum Beispiel da spontan noch einfällt? Danke für Ihre Antwort. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass der Herr Berlusconi in Italien wieder in die Politik einsteigen will, dann weiß ich aber, dass der Herr Berlusconi einen enormen Einfluss auf die öffentliche Darstellung hat, also sprich die Medien, mit seinem Massen an Geld. Und das ist, was mich zum Beispiel wahnsinnig stört, das stört mich auch in Amerika und das ist bei uns Gott sei Dank noch anders, dass hier andere Medien, andere Quellen da sind, wo man hohes Vertrauen interpretieren kann. Ist manchmal auch nicht ganz einfach, wenn ich gerade mal die Bildzeitung die Nähe von, also ich will jetzt da keine Namen nennen, es könnten wir jetzt ausführen, aber das ist mir ganz wichtig, dass man, wenn man einen Nachricht hat, eine Verantwortlichkeit hat. Und das stört mich zum Beispiel bei den ganzen Kommentaren im Internet, dass hier kein Name dahinter steht. Wir machen jetzt miteinander eine Sendung, Dankeschön dafür, aber da steht mein Name dahinter. Ja? Und wenn ich jetzt was sage, dann mache ich das als Manfred Walter, ja, und stehe da dahinter und sage, so wie ich jetzt im Moment informiert bin, so ist es. Aber viele Meldungen, die über die Sachen kommen, die stören mich ganz gewaltig und bringen uns auch gesellschaftlich nicht weiter.
Herr Walter, ein
Danke an die Öffentlich-Rechtlichen. Sie tragen auch mit dieser Diskussionssendung zu einem erheblichen Teil dazu bei, dass das besser ist.
Herr Walter, ganz kurze Frage, bitte eine klare Antwort. Ja. Unsere Frage hier in der Sendung Lebenszeit. Ihre Meinung, haben Massenmedien bald ausgedient?
Nein. Die Zeitung ist ganz wichtig, weil das dann genau die Verantwortlichkeit hat. Der Journalist, der das schreibt, ist dann verantwortlich für das, was er schreibt. Nee, das nicht, aber die Massenmedien haben nicht.
Herr Walter, danke, dass Sie uns angerufen haben und unsere Diskussion befeuert haben. Professor Rothermund, ich hatte eingangs schon erklärt, Sie haben ein Buch veröffentlicht nach dem Rundfunk, so heißt es, im Herbert von Haarlem Verlag. Und dort heißt es auf dem Klappentext, Sie beschäftigen sich dort mit der historischen Inadäquatheit der gemeinnützigen Medien. Jetzt haben wir ja gerade über die öffentlich-rechtlichen, also gemeinnützigen Medien schon gesprochen. Inwiefern sind die denn historisch inadäquat?
Naja, die haben ja einen Auftrag. Sie sollen ein Forum darstellen, das es allen Teilen und allen Perspektiven, die in der Gesellschaft vertreten sind, ermöglicht, gesehen und gehört und dargestellt zu werden.
Und da sagt jetzt die ganze ARD und ZDF, genau das machen wir.
Genau das machen wir, aber wen erreichen wir damit? Das ist die entscheidende Frage dabei. Wenn die unter 50-Jährigen inzwischen, also nach ARD-ZDF-Forschungsumfragen, als Informationsquelle Netzmedien inzwischen für relevanter halten oder häufiger und nutzen als lineare Medien, also als Radio und Fernsehen auf der klassischen Verbreitungsschiene, dann muss das zu denken geben. Radio und Fernsehen haben im Internet nicht die Bedeutung, die sie eben als Massenmedium in der linearen Verbreitung haben. Und das ist ein Problem, eben auch ein Problem für die gemeinschaftsfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen. Wenn die es nicht schaffen, im Internet auch die Bedeutung, und das ist nicht nur quantitativ zu sehen, sondern eben auch qualitativ, also die empfundene Relevanz, die empfundene Wichtigkeit, an wen wende ich mich, wenn ich irgendwie verunsichert bin, was ist jetzt gerade passiert? Dann rufe ich im Netz irgendetwas auf. Wende ich mich da an Öffentlich-Rechtliche oder wende ich mich da an andere Quellen? Und das scheint mir also das wichtigste Problem zu sein. Und da gibt es seit 15 Jahren deutliche Erkenntnisse, auch in den öffentlich-rechtlichen Leitungen, aber viel zu wenig Aktion.
Also nicht der öffentlich-rechtliche Grundgedanke der Massenmedien hat ausgedient, sondern die Darreichungsform und die Art und Weise, die Strecke, wie ich die Rezipienten erreiche. Um Ihnen, meine Damen und Herren, Mut zu machen, uns durchaus anzurufen und sich zu beteiligen an unserer Diskussion. Meine Kollegin Sibylle Kölmel hat sich gestern und vorgestern in Göttingen mal auf die Straße begeben und gefragt, wie sie es denn halten, die Passanten, mit dem Konsum von ARD, ZDF und den anderen öffentlich-rechtlichen Medien.
Meistens konsumieren wir tatsächlich ARD und ZDF in aller Freundschaft, die jungen Ärzte.
Mein einziges Verhalten zu denen ist, dass ich tatsächlich einfach die Rundfunkgebühren zahlen muss.
Ja, also ich gucke manchmal durch, aber wenn ich Nachrichten sehe und dann Corona höre, dann drücke ich direkt weg, weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit, jeden Tag, jede Minute Corona zu hören und ja.
ARD, ZDF, Sport, Wintersport, sonst weniger.
Also, ich sitze dabei.
Ich nutze eigentlich die Printmedien nur online und höre mir die Nachrichten öffentlich-rechtlichen an, bin aber mit allem unzufrieden, weil die Neutralität nicht mehr gewährleistet ist.
Wolfgang Albrecht, Sie rufen uns aus Mainz an. Guten Tag, Herr Albrecht.
Ja, schönen guten Tag.
Wie ist denn Ihr Nutzungsverhalten?
Ja, das Nutzungsverhalten ist möglichst gemischt. Also ich sagte gerade schon beim Telefonat mit Ihrer Mitarbeiterin, die mich da an das Telefonat angenommen hat, ich habe neben dem Bett das Radio stehen und wenn ich aufwache, und in meinem Alter tut man das, ich bin also in der 80. Runde, da wacht man relativ früh auf, dann ist der Deutschlandfunk schon mal sofort auf Knopfdruck erreichbar, sodass ich also morgen schon mal die Meldungen eben im Deutschlandfunk hören kann. Ja, mögen sie auch grausam jetzt
von den Inhalten klingen, her.
Die muss man einfach dann verarbeiten. Aber die Wichtigkeit für mich ist eben, dass ich einerseits eben ein treuer Rundfunkhörer bin, also nicht nur beim Deutschlandfunk, sondern eben vor allem auch, ich habe sehr viel in der Kulturszene gearbeitet, eben die zweiten Programme sehr oft versuche zu hören, geht es mir darum, dass ich auf der anderen Seite einen Laptop habe und in diesem Laptop natürlich dann auch die entsprechenden Sender mir aufrufen kann, zum Beispiel, ob das jetzt die Tagesschau ist bei der ARD oder so weiter, und mich entsprechend versuche, eben aus verschiedenen Richtungen mir mein Bild zusammenzustellen. Und das ist eben für mich wichtig, weil das, was ich da, es ist ja nur gerade auch darüber geredet worden, dass die unter 50-Jährigen sich immer mehr sozusagen auf diese merkwürdigen Auseinandersetzungen in den sogenannten Social Medias verlassen und damit verlassen sind, wie wir ja mitbekommen. Also da ist für mich eine Sache, die mich von der Kritik würde ich sehr gerne ansetzen bei unserer Justiz. Wenn Sie mitbekommen haben, wie in den Social Media zum Beispiel die Frau Kühnast damals attackiert wurde und wie dann ein Gericht in Berlin bei der Auseinandersetzung sagte, das müsste ein politisch tätiger Mensch aushalten, da muss ich sagen, da gehört jetzt mal in dem Bereich der Justiz mal mit einem Besen durchgeht.
Herr Albrecht, da sprechen Sie natürlich gewaltige Punkte an, über die auch mit Sicherheit jeden Tag gerungen wird. Ganz kurz, man könnte fast meinen, die Hörerin Karin Wolf reagiert auf das, was sie sagt. Sie stellt fest, interessante Sendungen kommen nachts, wenn die Mehrheit nicht Fernsehen schaut. Aber ich will kurz noch zitieren, auch aus ihrer Mail. Sie schreibt: Meiner Meinung nach ruhen sich öffentlich-rechtliche Medien auf ihren sogenannten Qualitätsnachrichten aus und bieten im zeitmäßig größten Teil ihres Programms seichteste, die Intelligenz der Bürgerinnen und Bürger jeden Alters völlig unterschätzte Inhalte. Herr Albrecht, vielleicht Sie ganz, ganz kurz noch, können Sie diese Meinung teilen? Sie sind ja ein sehr wacher, aufgeweckter Medienkonsum und stellen sich Ihr Menü selber zusammen. Aber wenn Sie auf die öffentlich-rechtlichen Medien schauen, Nachrichten, da Qualität, aber sonst seichte Programme?
Ja, das ist durchaus da. Solange also so komische Sachen, wie heißt diese Frau mit dem Wetternamen Carmen Nebel oder so ein Dünnschiss wirklich noch produziert wird und ausgestrahlt wird, braucht man sich nicht wundern, wenn junge Leute sich von diesen Medien eben nicht angezogen fühlen.
Herr Albrecht, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Bitte hören Sie weiter über die Antenne unsere Sendung Lebenszeit heute mit dem Thema: Haben Massenmedien bald ausgedient? Wie sieht das aus? Radio und Fernsehen im Wandel. Professor Rothermund, ich möchte Sie zurückholen in unsere Runde. Wie ist das eigentlich mit dem Publika? Sie haben das gerade ja schon angedeutet, diese Transformation, von der Sie in Ihrem Buch sprechen, die Notwendigkeit der Transformation. Die Publika in diesen doch sehr zersplitterten Online-Medien, von denen immer gesagt wird, jeder guckt da was anderes, jeder hört einen anderen Podcast. Wie kann da gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie kann da der Kitt und die Gemeinsamkeit, die man immer von den wenigen öffentlich-rechtlichen Medien gefordert hat, und dieser Funktion sind sie auch nachgekommen. Wie kann man sich das auf dem Online-Tableau vorstellen? Haben wir groß genug das Miteinander auch noch in den Online-Medien?
Ich denke schon. Es gibt ja eine merkwürdige Tendenz, die sozusagen möglicherweise auch hinter Ihrer Frage steckt, nämlich, dass eine Partikularisierung der Gesellschaft und der Positionen, die es in der Gesellschaft gibt, durch die Netzmedien verursacht oder gefördert worden ist. Ich sehe das ganz anders. Soziologen sprechen seit über 50 Jahren, da war also von den Internetmedien noch überhaupt nichts zu sehen von Partikularisierungstendenzen in der Gesellschaft. Helmut Schmidt hat 1978 zum fernsehfreien Tag aufgerufen, um die Vereinzelung, die in der Fernsehgeneration, also der Leute, die 78 so etwa 20 waren und als Massenmedium das Fernsehen von Geburt an kannten, um diese Vereinzelung mal aufzubrechen und einen Tag in der Woche zu schaffen, an dem die Menschen mal miteinander reden. Ja, heute ist das Fernsehen sozusagen, also sollen die Massenmedien der Retter sein für eine Zersplitterung, die durch die Netzmedien angeblich verursacht
wird. 1978.
Also ich sehe das eher so, dass es eine Verunsicherung in der Gesellschaft gibt, die aber nicht eine, jedenfalls nicht ausschließlich medieninduzierte Verunsicherung ist, sondern eine vielfältige Verschiebung und Umschichtung, die ohnehin stattfindet.
Eine Minute haben wir noch.
Da möchte ich Herrn Rothermund unterstützen in dem Punkt, wenn das nötig sein sollte. Das ist sozusagen in der Tat ein Klassiker in der Medienentwicklung und auch in der Medienkritik. Das würde ich dringend unterstreichen. Mhm.
Wir haben noch eine Minute, vielleicht kann Jens Selk noch zu Wort kommen aus Nordenham. Guten Tag, Herr Selk.
Ja, guten Tag.
Sind Sie ARD, ZDF-Konsument, Rezipient?
Ich schaue eigentlich nur relativ wenig Fernsehen. Ich lese morgens meine 10 verschiedenen Zeitungen, was ich ohne das Internet gar nicht machen könnte. Und mein Fernsehkonsum beschränkt sich eigentlich nur auf ganz, ganz wenige Sendungen. Unter anderem auch eine Sendung, die praktisch durch das Internet lebt.
Und welche ist das?
Schlechtesten Filme aller Zeiten. Läuft bei Tele5 und trendet auch jeden Freitag bei Schläferz. Mhm. Und dazu hätte ich eine Frage an Herrn Rotermund, wie er sich das erklärt, dass durch diese Kombination von Fernsehsendung, die im Fernsehen ausgestrahlt wird, und gleichzeitig, dass sich über dem im Internet eine Community gebildet hat, die dann doch wieder ein Gemeinschaftserlebnis erzeugt hat.
Herr Rotermund. Mhm.
Ja, das ist in meinen Augen im Grunde ein Beispiel für die ideale Lösung. Es muss nicht unbedingt jetzt auch noch in einem linearen Fernsehkanal zu einer bestimmten Zeit stattfinden. Man kann sich das Ganze im Grunde auch komplett online vorstellen. Also das heißt, es gibt einen Auslöser durch ein Gespräch, ich habe das vorhin Geplauder genannt, also durch eine Kommunikation, die im Netz stattfindet. Professionelle Medien reagieren darauf und gleichzeitig und auch hinterher findet die öffentliche Diskussion darüber statt. Das ist genau das, was beispielsweise öffentlich-rechtliche Medien in ihren Mediatheken ihrem Publikum verweigern, indem sie dort Kommunikation zulassen.
Mhm. Ja. Das ist aber eigentlich auch mein
was sie tun sollten.
Mhm. Ja. Mein Kritikpunkt, dass gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen sendet wie Ende des 20. Jahrhunderts und macht nicht mal ansatzweise den Versuch, die Möglichkeiten des Internets zu nutzen.
Mhm. Herr Selke, in den letzten...
Da würde ich dann gleich mal widersprechen, wenn wir wieder Zeit haben.
Und die Zeit haben wir nach den Nachrichten. Nach den Nachrichten. Frau Losen, bitte merken Sie sich Ihren Punkt. Ja, Sie haben dann gleich wieder das Wort. Ja. Ganz, ganz schnell die Antwort auf die Frage, auch an Sie, Herr Selke. Haben Massenmedien bald ausgedient?
Nein.
Werden weiter existieren. Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben aus Nordenham. Meine Damen und Herren, jetzt die Nachrichten. Dann haben wir noch 25 Minuten Zeit, auch mit Ihnen zu diskutieren über Radio und Fernsehen und welcher Wandel sich da gerade vollzieht. Unsere Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Wir sprechen heute über die gesellschaftliche Funktion der Medien, besonders der Massenmedien, und stellen die Frage, in welchem Wandel sich das klassische, althergebrachte Radio und das Fernsehen der linearen Art befindet. Frau Professor Dr. Wiebke-Losen, habe ich gerade das Wort abschneiden müssen. Unser Hörer hatte zu bedenken gegeben, dass die Öffentlich-Rechtlichen heute noch Programm machen würden wie zu Ende des 20. Jahrhunderts. Das wollten Sie kommentieren, Frau Losen.
Das wollte ich kommentieren, obwohl ich mich jetzt nicht berufen fühle, immer in die Bresche zu springen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern mir kommt es da auf die Punkte an, die wir halt in der Medienentwicklung sehen, und dann stimmt das in so diesem Generalvorwurf nicht. Ich möchte ja einfach nur mal auf das Beispiel Funk verweisen. Funk, was sich ja selbst als Online-Content-Netzwerk von bezeichnet und von ARD und ZDF betrieben wird.
Das ist ein Programmangebot, sagen wir denen, die jetzt mit dem Begriff Funk nicht so viel anfangen können.
Ja,
Programmangebot also eher Funk, für junge Leute.
Mhm. Ganz genau. Und das arbeitet eben ganz von vornherein, sind die Angebote um Netzwerkkommunikation konzipiert. Also das wäre jetzt so das Gegenbeispiel zu dem, was der Hörer zuvor gesagt hat, was natürlich nicht heißt, dass es das andere nicht auch noch gibt. Also sowas würde man, der durchschnittliche Zuschauerin, der durchschnittliche Zuschauer von Tagesschau würde es auch nicht erwarten, dass es sowas gibt um die Nachrichten herum. Es hat halt auch sehr mit den spezifischen Angeboten zu tun. Und wir haben vorher das Thema gehabt, Trennung von Nachrichten und Meinung. Das ist natürlich im Unterhaltungsbereich auch immer noch was anderes als im Nachrichtenbereich.
Da muss ich jetzt eine Frage anschließen, Frau Losen. Unabhängiger Journalismus, wie lässt sich der sichern, wenn es die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr gäbe?
Darüber reden wir ja ganz viel, wie unabhängiger Journalismus sonst noch. Stiftungsfinanziert ist so ein Beispiel. Non-Profit, Gebühren für Journalismus ist ja auch eine Diskussion. Da könnten Sie jetzt sagen, okay, da wird ein Prinzip aus dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk auf den Journalismus übertragen. diese Diskussion gibt es ja. Vor 20 Jahren hätte man das noch gar nicht sagen dürfen. Aber es ist in der Tat so, dass ein Großteil des unabhängigen Journalismus öffentlich-rechtlich finanziert ist. Aber er findet natürlich auch anderswo statt. Er kann auch unter kommerziellen Bedingungen stattfinden.
Herr Rotermund,
das ist jetzt nicht per se an die Finanzierung gekoppelt.
Mhm. Aber Herr Rotermund, wenn wir da die Diskussion, die jetzt gerade wieder angestoßen wurde, in Bezug auf die BBC, also wie soll ich sagen, die Großmeisterin der Information und des öffentlich-rechtlichen Gedankens, wenn wir da wieder hören, dass die Regierung da auch immer wieder die Pläne aus der Schublade holt, die Gebührenfinanzierung einzustellen und viele dann argwöhnen, dann war es das mit dem unabhängigen Journalismus. Würden Sie sich dieser Befürchtung anschließen?
Es ist schon eine ziemliche Bedrohung für die Struktur des Journalismus, wenn plötzlich da so ein großer Brocken herausgesprengt werden soll. Also die Pläne, die BBC auf Werbefinanzierung komplett umzustellen und die Rundfunkgebühr, die es dort gibt, abzuschaffen. Andererseits, wie Frau Lohsen auch sagt, gibt es vielfältige neue Ideen, Journalismus zu finanzieren und auch kommerzielle Radio- und Fernsehsender, auch in Deutschland, betreiben Journalismus. Und das heißt also, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Schwarz-Weiß-Raster muss nicht unbedingt über solche Pläne gelegt werden. Aber selbstverständlich finde ich die Struktur verteidigenswert, auch in Deutschland. Das heißt ja nicht, dass man Details, auch organisatorische Details, nicht unbedingt kritisieren müsste. Ja.
Also das ist ja nicht nur ein Eingriff in den Journalismus, sondern das wäre ja ein sehr nachhaltiger Eingriff in ein ganzes Mediensystem. Und das ist nochmal eine riesige Nummer größer, was man eben auch sehen kann, dass in Ländern, in denen öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine besondere Rolle spielt, eine besondere Bedeutung hat in der Mediennutzung, dass Tendenzen zur Polarisierung da geringer sind, dass Anfälligkeit für Fake News beispielsweise geringer ist. Also ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in einem Mediensystem hat immer Auswirkungen auf das gesamte Mediensystem. Das weiß man aus international vergleichenden Studien. Deswegen ist das ein Riesenthema, wenn sowas passiert.
Frau Lohsen, vor diesem Hintergrund, wie beurteilen Sie denn, sagen wir mal, diese Ideen, die einmal mehr aus Sachsen-Anhalt jetzt wieder kommt, das erste langfristig ganz abzuschaffen?
Ja, das würde ich auch unter dieser Kategorie verbuchen, die ich jetzt gerade genannt habe. Ja, also das ist nicht nur ein Eingriff in einzelne Programmangebote, sondern so etwas ist ein Eingriff in ein ganzes Mediensystem, das bei uns in Deutschland aus guten Gründen öffentlich-rechtlich und privat aufgestellt ist.
Schauen wir mal,
wie... Ja gut, aber darf ich nur einen Satz dazu sagen? Man darf natürlich trotzdem in Frage stellen, dass es in Deutschland zwei parallele öffentlich-rechtliche Fernsehsysteme gibt. Die BBC, die bisher eben sehr, sehr gut gebührenfinanziert funktioniert hat, hat insgesamt sehr viel weniger Programme, als es in Deutschland gibt und ist eine sehr, sehr anerkannte öffentlich-rechtliche Institution dort. Also man braucht nicht zwei parallele öffentlich-rechtliche Systeme. Man darf darüber in meinen Augen schon diskutieren. Ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist,
natürlich darf man darüber diskutieren.
Ja. Ja. Frau Britt diskutiert mit Daniela Britt in Starkow, glaube ich, erreichen wir Sie. Stimmt das? Storkow, entschuldigen Sie bitte, in Storkow, selbstverständlich. Frau Britt, Sie haben eine besondere Art der Mediennutzung. Die wird gesteuert, wenn ich das hier richtig lese, von Ihren Kindern, derer Fünfe es gibt bei Ihnen.
Genau, wir haben fünf Kinder und wir machen das so, also wir Eltern steuern das ganz bewusst mit unseren Kindern gemeinsam. Und zwar, wir nutzen Streaming-Dienste, sei es Netflix und Co. und auch öffentliche rechtliche Mediatheken wie ARD, ZDF, Arte. Und wir suchen uns gemeinsam Programme bzw. Filme darüber aus und schauen die dann, um dann auch darüber zu reden. Und vor allen Dingen, was uns ganz wichtig ist, dass diese Medienzeit wirklich sehr bewusst gemacht wird und dass bei uns der Fernseher eben nicht nonstop den ganzen Tag läuft.
Mhm. Also der Fernseher läuft nicht den ganzen Tag. Kommen die Kinder damit klar? In welchen Altersgruppen sind die?
Also der Älteste wird jetzt 14 und der Jüngste ist 1,5, der ist noch ein bisschen raus aus dem Ganzen. Aber so der 5-Jährige, der jetzt in der Vorschule ist, der wird da auch durchaus schon mit einbezogen in der Hinsicht. Und die kommen sehr gut damit klar. Also weil einfach aus dem Grunde dadurch wird es was Besonderes, das Fernsehschauen, auch das Gemeinsame und darüber reden. Und denken, also mein Eindruck ist es mehr darüber nach, was sie eigentlich geguckt haben, weil sie es viel bewusster wahrnehmen, als wenn das nur so vorbeirieselt.
Da sind bei Ihnen in Ihrer Familie ja schon alle Wünsche der Medienpädagogik und der Medienerziehung und der Medienkunde in Erfüllung gegangen, dank Ihrer Anleitung. Frau Britt, danke, dass Sie das mit in die Sendung reingegeben haben. Katrin Flucke schreibt, ich habe die letzten 8 Jahre keinen Fernseher besessen und mich ausschließlich über Rundfunk und Internet informiert, leider sehr unregelmäßig. Jetzt habe ich mir wieder ein TV-Gerät zugelegt, weil ich es in der Tat vermisse, abends gemütlich vor dem Fernseher zu sitzen, Nachrichten mit Bildern zu empfangen und auch die Bildschirmqualität eines Fernsehers erreicht mein Laptop nicht. Ich freue mich wieder aufs Fernsehen und habe mit einem Smart-TV dennoch die Wahl, auch Online-Inhalte zu konsumieren. Ich bin 48 Jahre alt. Da kommt doch wieder so ein bisschen das Flackern, Frau Losen, das Flackern dieses Lagerfeuers mit raus, oder?
Ja, ich habe gerade im Kopf überlegt, seit wann wir kein Fernsehen mehr haben, seit 17 Jahren, kein Fernsehgerät mehr. Und das hatte den simplen Anlass, dass wir umgezogen sind und in die Wohnung irgendwie, da war kein Platz für dieses alte, hässliche Gerät. So. Und ich würde mir auch nie wieder eins angucken. Trotzdem würde ich immer anschaffen. Trotzdem würde ich immer sagen, ich schaue noch Fernsehen. Ne? Also
Aber es ist sehr heterogen, auch das, was bei uns hier in der Redaktion reinflattert. Dank Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie dieser Sendung im Deutschlandfunk hier folgen. Ich bin 37 Jahre alt, schreibt Ursula Seeger, und besitze erst seit ungefähr einem Jahr ein Smartphone. Davor habe ich sehr viel und sehr gern Radio gehört, vor allem die Sender Deutschlandfunk und der RBB. Seit meinem Einstieg in die Smartphone-Welt habe ich begonnen, sehr viele Podcasts zu hören und damit meinen klassischen Radiokonsum zurückgefahren. Herr Rotermund, da brauchen wir noch mal ein bisschen Ihre Hilfe. Sie haben sich ja auch mit der Rolle des Radios beschäftigt im Kontext mobiler Multimedia-Nutzung. Es war damals, glaube ich, im Auftrag des WDRs, ist schon ein paar Jahre her. Wie ist denn augenblicklich die Situation? Der Radiokonsum, mal statistisch betrachtet, bleibt der gleich, geht der runter, steigt der?
Der sinkt ein wenig, ist aber immer noch sehr stabil, was eben auch ganz klar mit Gewohnheiten zusammenhängt. Also die Primetime des Radios ist morgens zwischen 6 und 9. Das heißt also die Aufstehzeit, Fahrten zum Arbeitsplatz, Autoradio und so weiter. Während das gezielte Aufsuchen und Aussuchen von Radiosendungen aus dem Wortprogramm und aus dem Kulturprogramm, also das sind Sendungen, die meistens dann ja auch erst abends stattfinden, also Konzerte oder so etwas, das ist eine sehr, sehr kleine Minderheit geblieben und wird es auch weiter sein von Hörern. Und man kann sich wirklich fragen, ob man nicht die Reichweite dieser Angebote, also auch der Wortangebote, der Features, Hörspiele und so weiter, dadurch steigert und inzwischen auch schon gesteigert hat, dass die eben in Audiotheken angeboten werden. Also in meinen Augen braucht man kein linear gesendetes Hörspiel am Dienstagabend um 21.05 Uhr. Man braucht eine gut organisierte Audiothek, in der man dieses Hörspiel findet.
Dennoch, Frau Ursula Seeger, die ich gerade zitiert habe, die weist auch noch in einem Nebensatz auf einen Vorteil des Live-Radios hin, denn es habe einen Überraschungsmoment und deswegen hört sie dann doch ab und zu ganz gerne Live-Radio. Ist natürlich ein anderer Inhalt, auch diese Sendung, die wir hier zurzeit veranstalten, die Lebenszeit im Deutschlandfunk, als ein Hörspiel. Da haben Sie vollkommen ja auch recht, Herr Rotermund. Ja. Wir fassen mit meiner Kollegin Sibylle Kölmel zusammen noch ein paar Hörermeinungen zusammen, die sie gestern auf den Straßen von Göttingen gesammelt hat.
Wir konsumieren die Öffentlich-Rechtlichen noch, weil es eine gute Bandbreite ist, weil wenig Werbung ist, weil gute Informationen dabei rüberkommen und ich möchte sie auf keinen Fall missen.
Ich nehme die als unabhängige, neutrale, durchaus kritische, interessante Medien mit reflektiertem Hintergrund wahr.
Ich muss tatsächlich sagen, wenn Nachrichten bei mir laufen, dann überwählt. Radio höre ich eher weniger, aber ganz viele Patienten hören hier ganz viel Radio.
Ich höre nur die Öffentlich-Rechtlichen und sehe sie auch nur. Und ich denke, dass sie natürlich eine sehr wichtige Aufgabe haben, im Moment gerade. Einfach weil durch die Hetze, die zum Teil stattfindet und dadurch, dass so viel unsachliche Diskussionen stattfinden, da sind natürlich die Öffentlichen besonders wichtig.
Die spielen schon noch eine große Rolle. Das Einzige, was man da nicht versteht, warum da die Rundfunkbeiträge immer bezahlt werden und die bei den anderen war es halt nicht zu sein. Ne?
Also ich denke so von der Ausgewogenheit der Berichterstattung her ist es ziemlich gut, also ziemlich umfassend. Von daher höre ich das wirklich täglich und informiere mich tatsächlich meistens über die Öffentlich-Rechtlichen. Ne?
Die nehmen tatsächlich Rock am Ring immer auf. Das finde ich tatsächlich sehr gut.
Hier kommt jetzt noch eine Frage, die sich an Professor Rotermund richtet. Herr Rotermund, welche Medien sind notwendig in einer oder für eine Demokratie? Das ist eine gewaltige Frage. Eine gewaltige Frage. Ja,
ganz sicher. Also sicher sind für eine Demokratie Medien wichtig, die die Kommunikation über alle Themen und alle Perspektiven ermöglichen und fördern, die in der Gesellschaft stattfinden. Und da sind in meinen Augen die Massenmedien deutlich im Nachteil gegenüber Kommunikationsmedien, die tatsächlich die Beteiligung von jeder und jedem ermöglichen. Und genau deshalb finde ich diese Pointe so merkwürdig, dass jetzt die Massenmedien, also auch die Öffentlich-Rechtlichen, in ihrer klassischen Funktion sozusagen als Retter, als Bollwerk gegenüber den Gefahren der Netzmedien häufig apostrophiert werden. Also es ist in meinen Augen ist die Perspektive genau umgekehrt. Wenn sich die Redaktionen und die Organisationen der Massenmedien intensiv, genau wie es bei Funk, wie Frau Losen ja vorhin angeführt hat, also diese Kanäle, die Öffentlich-Rechtlichen für jüngere Leute betreiben, die eben eingebunden sind in Kommunikation. Jeder kann also Vorschläge machen, es wird während und nach der Verbreitung dieser Beiträge im Netz eben sehr intensiv diskutiert. Wenn das die Devise für alle Programmangebote der Öffentlich-Rechtlichen im Netz wäre, dann wäre das in meinen Augen sehr demokratiedienlich. Ja. Mhm. Und ein Punkt noch, Mediatheken, also habe ich eben schon angesprochen. Natürlich darf es dann auch nur eine einzige große zusammengefasste öffentlich-rechtliche Mediathek geben. Also das noch so als Anhang zu dem Problem zwei Säulen öffentlich-rechtliche. Das gilt in den Massenmedien vielleicht als Vorteil, ist es im Netz aber auf gar keinen Fall.
Hörerinnen und Hörer haben wieder das Wort. Max Wiesner ruft an. Sie sind 25 Jahre alt, wohnen in Darmstadt. Ich muss Sie jetzt fragen, wie kommt denn das, dass Sie das gute alte Dampfradio linear hören zurzeit?
Zurzeit bin ich im Auto unterwegs und da tue ich das immer, aber auch zu Hause ganz oft. Ich genieße so ein bisschen die Entschleunigung. Also ich finde, viele Medien sind sehr hektisch heutzutage und sehr laut, sehr schrill, damit sie uns überhaupt noch irgendwie Wahrnehmung abnehmen können. Und da finde ich, ist das ein toller Gegensatz.
Das mag überraschen, dass das ein Mensch mit 25 Jahren sagt. Wir Älteren sind immer der Meinung, sie würden es genau gegenteilig sehen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Fehler.
Was wollten Sie beitragen, Herr Wiesner?
Passt super, weil der Vorredner gerade von Funk gesprochen hat. Also ich konsumiere sehr, sehr viel Öffentlich-Rechtliches, sehr, sehr viel Funk. Ich muss sagen, meine Meinung hat sich ein bisschen gedreht. Ich habe mich früher über die 1750 tierisch aufgeregt, auch während dem Studium, und dachte, warum nehmen die mir das ab? Und mein Netflix-Abo kriege ich für 10 Euro. Und das hat sich ein bisschen gedreht. Vor allen Dingen während der Corona-Pandemie habe ich gemerkt, dass ich sehr viel Funk Artikel über YouTube konsumiere, also zum Beispiel MyTLab, diesen Kanal, also für Wissenschaftskommunikation macht. Was mir aufgefallen, also ein Beispiel aus der Praxis, meine Mutter zum Beispiel konsumiert auch sehr viel ARD und ZDF, allerdings nicht das Funkangebot, sondern das, was linear aus dem Fernsehen kommt, ganz klassisch. Und als es dann um die Impfung geht, war sie auch zunächst ein bisschen kritisch und schlichtweg verängstigt, weil sie sagte, irgendwie, das ist mir ein bisschen komisch, ich kenne mich damit gar nicht so aus, irgendwie alle sprechen davon, aber ich komme da gar nicht so richtig mit. Ja. Und da hatte ich ihr dann einige Artikel geschickt, einige Beiträge von Funk, ja, tatsächlich aus dem Internet, aus YouTube habe ich das geschickt. Sie hat das angesehen und gesagt, das ist so klasse. Da nimmt man sich dann tatsächlich mal die 12 Minuten. Das wird nicht in diesem elaborierten Code vermittelt, sondern ganz einfach, ganz basic. Und das fand ich ganz, also war für mich ein ganz interessanter Aspekt, da zu sehen, ja. Dass ihr das total gut gefallen hat, obwohl sie eigentlich gar nicht die Zielgruppe ist. Ja.
Wenn ich auch an Sie, Max Wiesner, die Frage da stelle, das gebe ich natürlich zu, sehr plakativ, haben Massenmedien bald ausgedient? Sie haben ja ein bisschen wahrscheinlich mitverfolgt, wie wir hier Massenmedien definiert haben. Zu welcher Antwort kommen Sie?
Nee, ich kann mir vorstellen, dass es da eine Trendwende gibt. Also ich persönlich habe sie erlebt. Ich dachte, das ist tot, das interessiert mich gar nicht mehr. Und muss sagen, jetzt finde ich es aber in Teilen doch ganz angenehm, weil es eben dieses Gegenmotiv ist. Mhm. Ja, deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall noch eine Zukunft hat.
Sagt Max Wiesner, der sich entschleunigt, indem er lineares Radio hört und gleichzeitig auf der Autobahn beschleunigt wahrscheinlich. Danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Wir gehen dann gleich zu einer Hörerin, die noch ein Jahr jünger ist als Sie. Zunächst aber, vielleicht kann Frau Losen uns da nochmal helfen, es wird natürlich immer wieder das Finanzielle angesprochen, auch in den Mails, die mich hier erreichen. Zum Beispiel mit freundlichen Grüßen von Klaus Haberstroh aus Waldkirch. Die Öffentlich-Rechtlichen werden immer wieder zu Sparverhalten ermahnt. Laut Sendeanstalten sei schon alles Sparpotenzial ausgeschöpft. Ich meine, warum braucht jedes Bundesland 5 und mehr Hörfunkprogramme? Ist es denn dann, Frau Losen, letztendlich immer wieder die Finanzdiskussion, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf den Prüfstand stellt?
Ja, das ist natürlich ganz oft das Thema, um das sich alles dreht. Ja, auch zu Recht wird Transparenz eingefordert. Zum Teil ist meiner Beobachtung nach die Kostenfrage natürlich, was heißt natürlich, also auch immer wieder vorgeschoben, um immer wieder das auf den Prüfstand zu stellen, ob das dann notwendig ist, ob es in dieser Breite notwendig ist. Ja, man muss aufs Geld schauen, aber die Leistung für die Gesellschaft sind eben auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das hat Herr Rotermund ja vorhin angesprochen, auf diese kleine Frage nach, welche Medien braucht die Demokratie? Und diese Anforderungen sind ja hoch, die er da und die ja auch so im Allgemeinen formuliert werden, gestellt werden an die Medienleistung. Und das kostet selbstverständlich auch Geld. Und auch diese Transformation, die immer wieder eingefordert wird ins Digitale, ist auch keine leichte Aufgabe, auch wenn wir sie schon seit 30 Jahren bearbeiten. Und auch die kostet Geld.
An der Stelle noch aus der anderen Richtung ein Hinweis zur Finanzierung. Ulrich Herzau, den hatte ich vorhin schon mal eingangs unserer Sendung zitiert. Das war der, der sich selber einordnet in die Gruppe der aussterbenden Art, weil er noch Zeitungen aus Papier liest und ausschließlich lineares Fernsehen schaut. Er schreibt in einem zweiten Punkt seiner Mail: Erstaunt bin ich immer wieder darüber, wie locker das Geld bei vielen sitzt, die Streamingdienste abonniert haben. Dieses Geld und vor allem auch die Zeit, das alles abzusehen, in Anführungszeichen, das hätte ich gar nicht, schreibt uns Ulrich Herzer. Also das ist auch das, was viele Menschen ja gar nicht sehen, dass die privatwirtschaftlich organisierten Medien natürlich genauso Geld kosten, was aber aus einem anderen Kanal, nämlich aus den Werbeeinnahmen kommt.
Würde ich gerne noch einen Punkt ergänzen, weil Herr Wiesner gerade, da könnte man ja sagen, der ist ja so vielleicht ja ein Gegenprototyp für die Vorurteile, die mit Mediennutzung und jungen Menschen verbunden sind, die wir immer wieder haben. Also hat damit vielen aufgeräumt. Einen anderen Punkt, den ich auch sehr interessant finde, wo wir gerade über Geld und Zahlungsbereitschaft für Nachrichten in den Medien reden. Aus der Nutzungsforschung wissen wir, dass die Zahlungsbereitschaft für Online-Nachrichten am größten ist bei den 18- bis 24-Jährigen. Aha. Das ist doch wirklich interessant. Ja, das ist doch wirklich interessant. Die ist deutlich höher als bei den älteren Menschen. Und unter Umständen ist das auch auf so einen Normalisierungseffekt zurückzuführen. Während wir Älteren so dachten am Anfang, da darf ja gar nichts kosten, weil das ja auch so war, hat da offensichtlich auch einen Wandel stattgefunden.
Lassen wir zum Abschluss unserer Sendung die Gruppe 18 bis 24 zu Wort kommen. 24 Jahre alt, Sarah Benfaida. Sie können mich hören in Berlin?
Ja, ich kann Sie hören.
So, jetzt unsere Frage, die wir hier gestellt haben in dieser Sendung Lebenszeit, haben Massenmedien bald ausgedient? Die richtet sich ja im Grunde an die jungen Leute. Und zwar an die Art und Weise, wie Sie als junge Generation sich die Zukunft mit Ihren Medien vorstellen. Wie ist das bei Ihnen? Was nutzen Sie und was möchten Sie gerne?
Also von den Öffentlich-Rechtlichen nutze ich vor allem die Podcasts und die Online-Angebote. Also sowas wie den NDR-Podcast zu Corona oder die Funkformate. Und den Punkt, den ich dazu machen wollte, war, dass ich die Entwicklung hin oder weg von den Jahren Content hin zu Web-Content eigentlich positiv finde, weil ich finde, dass bei Funkformaten wie beispielsweise Datteltäter oder auf Klo ganz andere Perspektiven beleuchtet werden können und vielleicht auch ganz andere Zielgruppen erreicht werden können, die vielleicht von linearem Fernsehen eben nicht erreicht werden. Also es gab ja vor Funk immer wieder so Diskussionen, werden junge Leute noch erreicht oder auch jetzt die Diskussion, werden beispielsweise ausreichend migrantische Personen erreicht oder was ist mit der Perspektive von Transpersonen und so weiter. Und das sind vielleicht alles Perspektiven und Inhalte, die in linearem Programm nicht den gleichen Platz und Stellenwert haben, die sie dann vielleicht in eben Web-Content haben. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung.
Frau Benfaida, Sie hören gerade den Deutschlandfunk und Sie beteiligen sich mit Ihrer Wortmeldung an unserer Sendung. Ganz kurze Antwort bitte. Werden Sie auch in 10 Jahren noch Radio hören?
Ja, ich denke schon.
Danke für die Kürze der Antwort und danke, dass Sie uns angerufen haben. Unsere Sendung geht dem Ende entgegen. Frau Losen, Ihre Meinung und die von Herrn Rotermund auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wird es die Öffentlich-Rechtlichen weiterhin geben? Werden die überleben?
Ja, das werden die. Die Anforderungen, die wir in der Gesellschaft an unsere Selbstverständigung haben, so möchte ich mal sagen, die sind hoch und öffentlich-rechtlicher Rundfunk leistet einen Beitrag dazu.
Herr Rotermund, in professoraler Kürze.
Ja, die öffentlich-rechtlichen Medien vor allem müssen aufpassen, dass sie nicht erodieren, das heißt also an Relevanz verlieren. Also Frau Benfaida hat ja eben die Unterschiedlichkeit der Inhalte angesprochen. Die Mediatheken sind ja leider elenderweise
Wir müssen raus, Herr Rotermund, wir müssen leider raus. Andrea Stopp war am Mikrofon.